Sie hören SWR 2 aktuell mit Christian Rönspieß. Es geht um das große Ganze im Bundestag. Seit 9 Uhr und noch bis um 1. Im Rahmen der viertägigen Haushaltsdebatte hat die Kanzlerin am Morgen ihre Pläne für Deutschland präsentiert. Danach hatte die Opposition wie immer die Gelegenheit, darauf zu antworten. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte beginnt seinen Bericht mit Aussagen von Alice Weidel von der AfD. Die hat als Vertreterin der größten Oppositionspartei die Debatte eröffnet.
Deutschland vor der Rezession, das Land von grün-sozialistischer Ideologie, so sagt sie, vor die Wand gefahren. Die Kanzlerin hört nur mit einem Ohr hin, sie redet mit Vizekanzler Scholz. Generaldebatte, wie das so ist, sehr generell eben. Warum sachlich, wenn es auch persönlich werden kann? Alice Weidel jedenfalls warnt vor dem Bankencrash und sagt, das Land stehe vor riesigen Herausforderungen.
Zum Beispiel die unbewältigten Folgen der ungeregelten Migration in die Sozialsysteme und die Kriminalstatistik. Ja, ich weiß schon, warum Sie so quietschen.
Quietschte da allerdings auch Frau Weidel. Die Kanzlerin antwortete danach nicht. Sie trug vor, Klima, Europa, die Weltenlage Punkt für Punkt, um dann irgendwann bei der Würde anzukommen.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das, was wir täglich erleben, Angriffe auf Juden, Angriffe auf Ausländer, Gewalt und auch verhasste Sprache, das müssen wir bekämpfen. Denn wir können noch so viel.
Da gab es den längsten Applaus für die Kanzlerin. Die wusste, heute geht's auch ums Klima und um dessen Wandel. Die Frage, was tun, für Merkel nicht einfach nur ein Problem mit Fragezeichen.
Ich ordne sie so ein, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife.
Eine Menschheitsherausforderung, apropos, war ja Generaldebatte, es darf deftig werden. Merkel sagt gerade, wir müssen Geld fürs Klima ausgeben. Da ruft der Grüne Jürgen Trittin dazwischen, was haben Sie denn 14 Jahre gemacht?
Man möchte darauf antworten, die meisten werden es nicht verstanden haben, aber ich möchte dem Rufer nicht noch mehr Ehre geben.
Aber einem anderen Rufer gab sie die Ehre. Merkel war gerade dabei aufzuzählen, was diese große Koalition schon alles geschafft hat.
Kalte Progression ist ausgeglichen. Wir haben den Mindestlohn gestaltet. Ja, ist so. Also das ist nur unstreitbar. Selbst der Bund der Steuerzahler gestern gesagt, Herr Lindner, da waren Sie doch dabei. Ich bitte Sie also. Das war wirklich komisch.
Ja, also manches war komisch. Christian Lindner, der FDP-Fraktionschef, fand den ganzen Haushalt komisch. Lauter Nullen. Er sah schwarze, rote, sogar grüne.
Olaf Scholz hat aus der schwarzen Null deshalb in Wahrheit eine rote Null gemacht. Dieser Haushalt hält nur noch für die Restlaufzeit Ihrer Regierung, Frau Merkel. Manche wollen sogar noch mehr. Jetzt ist die Rede von einer grünen Null.
Die grüne Null. Da fühlte sich Katrin Göring-Eckardt später angesprochen.
Das, was Sie hier vorgelegt haben, das ist eine doppelte Null, nämlich kein Plan und kein Geld. Das kann sich das Klima nicht leisten, meine Damen und Herren.
Doppel-Null also, und dann drehte die Grüne erst richtig auf Richtung AfD. Brandstifter seien sie, aber sie werden das Land nicht zerstören können, so Göring-Eckardt mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Brandenburg, um den AfD-Wählern dann Folgendes zu sagen.
Es ist keine Entschuldigung, rechtsradikal zu wählen, nur weil der Bus nicht fährt, meine Damen und Herren.
So kann man es auch sehen, Stichwort Rechtspopulisten. Die hatte auch Dietmar Bartsch von der Linken vor Augen.
Wenn Rechtspopulisten an die Macht kommen, dann brennen sie erstmal alles nieder. Bolsonaro den Regenwald, Boris Johnson die Demokratie und Donald Trump die internationale Diplomatie. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren.
Georg Schwarte über die Generaldebatte im Bundestag. Ende Juli hat ein Mann am Frankfurter Hauptbahnhof ein Kind und seine Mutter vor einen ICE gestoßen. Die Mutter konnte sich retten, das Kind nicht. Seitdem wird in Deutschland über mehr Sicherheit an Bahnhöfen diskutiert. Am frühen Nachmittag will sich Bundesinnenminister Seehofer mit Vertretern der Bahn über das Thema unterhalten. Auch Bundesverkehrsminister Scheuer soll dabei sein. Was könnte man tun, um Deutschlands Bahnhöfe sicherer zu machen? Darüber habe ich am Vormittag mit Detlef Neuss, dem Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn, gesprochen. Mehr Videoüberwachung, mehr Präsenz von Polizei oder anderen Sicherheitskräften, das waren schon die ersten Maßnahmen, die nach der Attacke von Frankfurt angekündigt wurden. In anderen Ländern kommt man zum Beispiel ohne gültiges Ticket nicht auf einen Bahnsteig. Wäre das eine Option?
Das lässt sich in Deutschland bei der Bausubstanz der Bahnhöfe teilweise nicht überall einsetzen, denn da haben sie in London auch zum Beispiel und ganz breite Anlagen, wo sehr viele Leute auf einmal durchgehen können. In Deutschland haben wir das Problem, dass unsere großen Bahnhöfe regelrechte Ladenstraßen sind Und ich fürchte, das wird sich da nicht eins zu eins umsetzen lassen. Wir haben auch teilweise sehr enge Aufgänge zu den Bahnsteigen. Und wenn dann zum Beispiel in einer Großstadt ein Pendlerzug ankommt und 400 Leute wollen gleichzeitig aus diesem Zug raus und müssen auch aus dem Bahnhof raus, dann bildet sich da ein Stau. Und ich fürchte, das lässt sich nicht überall in Deutschland wirklich umsetzen.
In Japan gibt es ja zum Teil auch diese Zwischenwände am Bahnsteig mit Extratüren, die erst aufgehen, wenn der Zug eingefahren ist, so dass man überhaupt nicht in die Nähe der Gleise kommt. Das würden Sie wahrscheinlich ähnlich schwierig einschätzen, was die Umsetzung angeht, richtig?
Das ist ähnlich schwierig, was die Umsetzung angeht. Wir haben in Deutschland 5600 Bahnhöfe circa mit etwa 2300 Kilometer Bahnsteiglänge. Und an diesen Bahnsteigen halten die unterschiedlichsten Züge. Da kommen dann nacheinander 5 verschiedene Zugtypen rein. Da, wo wir solche Anlagen mit Türen und Wänden haben, das sind in der Regel geschlossene Systeme in U-Bahnen. Wir kennen das aus Paris oder auch aus Stockholm. Und da hält dann eben die Bahn immer punktgenau, in Japan beim Shinkansen auch. Und dann öffnen sich diese Türen, da sind die Türen dann aber auch immer an der gleichen Stelle. Wir müssten erstmal für Deutschland ein System entwickeln, das da mit unterschiedlichen Zugtypen arbeiten kann. Wir haben unterschiedliche Bahnsteighöhen und wir haben eben leider auch das Problem ziemlich komplizierter Planungsverfahren. Es würde also vermutlich einen guten dreistelligen Milliardenbetrag kosten, so etwas zu installieren, und das würde wahrscheinlich 20 Jahre dauern, bis wir damit fertig sind. Und dann haben wir immer noch nicht das Wartungsproblem beseitigt. Wenn da was kaputt geht, dann kommen sie nicht in den Zug rein. Das ist also aus meiner Sicht nicht gerade die ideale Lösung.
Wo sehen Sie denn die besten relativ schnell umsetzbaren Punkte beim Thema Sicherheit bei der Bahn?
Da wäre natürlich Personal vor Ort die allererste Maßnahme, wobei man allerdings das nie wirklich hundertprozentig absichern kann. Wenn Sie zum Beispiel eine Bundespolizeistreife auf dem Bahnsteig von 220 Meter Länge haben und die stehen an einem Ende und Sie am anderen Ende, bis die bei Ihnen sind, um Ihnen zu helfen, dann ist das Malheur schon passiert und da kann man dann also auch nicht wirklich eine hundertprozentige Sicherheit herstellen. Wichtig ist, dass wir überall ausreichend breite Bahnsteige haben, dass sich die Leute nicht an der Bahnsteigkante aufhalten müssen, wenn der Bahnsteig voll ist.
Es geht ja beim Thema Sicherheit nicht nur um die großen Bahnhöfe in Metropolen. Was ist mit den vielen kleinen, regionalen, den S-Bahnhöfen auf dem Dorf?
Da haben wir wirklich ein Problem, da Personal bereitzustellen. Da muss man sagen, dass sich das nicht so leicht umsetzen lassen wird, da dauerhaft Personal vor Ort zu halten. Denn wir haben einen Betrieb von etwa 20 Stunden am Tag. Das bedeutet für die Bundespolizei, dass sie also da vermutlich in 3 Schichten arbeiten muss. Nachts fahren da auch noch Güterzüge und gerade auf diesen Bahnhöfen halten sich auch nachts manchmal noch Personen auf, auch dann, wenn kein Bahnverkehr ist. Sie können sich ungefähr vorstellen, von welcher Größenordnung wir da reden und auch von welchen Kosten. Ich glaube offen gestanden nicht, dass ich in kleinen Bahnhöfen, wir hatten ja auch diesen einen Fall in Förde, das ist so ein relativ kleiner Bahnhof, dass ich da wirklich lückenlos Personal vor Ort vorhalten lassen wird. Das wird vermutlich nicht gehen. Das übersteigt die Kosten. Und man kann Kameras installieren überall, aber die dokumentieren dann auch nur den Vorfall, können ihn aber leider nicht verhindern. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen.
Detlef Neuss von ProBahn und seine Ideen für mehr Sicherheit an Bahnhöfen. In gut einer Stunde trifft sich Bundesinnenminister Seehofer mit Bahnvorstand Pofalla und Verkehrsminister Scheuer, um darüber zu beraten. Ergebnisse der Gespräche sollen erst später verkündet werden. SWR 2 aktuell und wieder einer weg aus dem Team von US-Präsident Trump. Nachzählen wird langsam schwierig, wie viele Menschen Donald Trump in seiner bisherigen Amtszeit erst unter Lobeshymnen auf irgendwelche Posten gehievt und dann nach ein paar Wochen oder Monaten wieder gefeuert hat. Das neueste Opfer von Trumps Hire-and-Fire-Politik ist seit gestern der nationale Sicherheitsberater John Bolton. Der war auch nicht der Erste in diesem Job. 2018 hatte er den von H.R. McMaster übernommen. Der Mann mit dem charakteristischen buschigen Schnurrbart gilt als Hardliner. Vor 1,5 Jahren war das Präsident Trump noch ganz recht, jetzt offenbar nicht mehr. Angeblich hat Trump hinter verschlossenen Türen über ihn gelästert, dass, wenn es nach Bolton gegangen wäre, die USA jetzt in 4 Kriegen stecken würden. Washington-Korrespondent Julia Kastein mit den Reaktionen auf den Abgang von John Bolton.
Das Ende von John Boltons 1,5 Jahren als nationaler Sicherheitsberater verlief fast schon gewohnt chaotisch. Minuten bevor US-Präsident Donald Trump dessen Abgang per Twitter verkündete, lud das Weiße Haus noch zu einer Pressekonferenz, an der auch Bolton teilnehmen sollte. Stattdessen standen Finanzminister Steven Mnuchin und Außenminister Mike Pompeo dort alleine. Ob ihn Boltons Demission überrumpelt hätte, wurde Pompeo gefragt. Nein, ihn überrasche gar nichts mehr.
I'm never surprised.
Damit hatte Pompeo nicht nur die Lacher auf seiner Seite, er hat vorerst auch den letzten Lacher. Im internen Machtkampf um das Ohr des Präsidenten hat der Außenminister, der als eine Art Trump-Flüsterer gilt, die Oberhand behalten. Hardliner John Bolton dagegen muss gehen. Und ein bisschen Häme konnte sich Pompeo da auch nicht verkneifen.
Ich rede nicht über unsere internen Debatten. Wir sagen dort alle unsere Meinung. Aber es gab viele Situationen, bei denen John Bolton und ich unterschiedlicher Meinung waren. Aber das gilt für eine Menge Leute.
Den Ausschlag gab letztlich das Thema Afghanistan. Pompeos Außenministerium hatte in den vergangenen Monaten mit Trumps Segen einen umstrittenen Friedensvertrag mit den Taliban ausgehandelt, den der US-Präsident am vergangenen Wochenende in Camp David besiegeln wollte. Hardliner Bolton war strikt dagegen. Tatsächlich sagte Trump das Treffen letztlich ab, doch es war wohl eine Meinungsverschiedenheit zu viel. Er habe Bolton am Montagabend mitgeteilt, dass seine Dienste nicht länger benötigt würden, so die Twitter-Version des Präsidenten. Bolton dagegen tweetete, er habe selbst angeboten zu gehen. Bei den Demokraten hielt sich die Trauer um Boltons Abgang erwartungsgemäß in Grenzen. Auch wenn der ehemalige Diplomat bei den Themen Taliban und Nordkorea völlig recht gehabt habe, so der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus Adam Schiff.
Bolton was right.
John Bolton hat recht. Diese Art von unvorbereiteter, hochriskanter Reality-TV-Diplomatie wird mit Nordkorea nicht funktionieren, hat mit den Taliban nicht funktioniert, genauso wenig wie mit dem Iran. Das war ein Fehler und für den bezahlen die USA einen hohen Preis.
Durch den Abgang von Bolton habe sich Trump erstmal größeren taktischen Freiraum verschafft, so der Politikberater Michael Doran von der konservativen Denkfabrik Hudson Institute beim Fernsehsender PBS.
Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn sich die grundsätzliche Politik der Regierung völlig ändern würde. Denn selbst Außenminister Pompeo, der gut mit dem Präsidenten klarkommt, hat kein so anderes Weltbild als John Bolton.
Der Bericht aus Washington. Weiterer Dreh der Gewaltspirale zwischen Israel und den Palästinensern in der Nacht. Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israel wieder Ziele dort bombardiert. Die Raketenangriffe waren möglicherweise schon Reaktionen auf die Ankündigung von Premierminister Netanyahu, das Jordantal zu annektieren, wenn er Regierungschef bleibt. Tim Aßmann in Tel Aviv. Das Jordantal steht schon unter israelischer Verwaltung. Welchen Vorteil hätte Israel davon, sich das Gebiet komplett einzuverleiben?
Nun, alle israelischen Regierungen der vergangenen Jahrzehnte, Israel hat das Gebiet ja 1967 im Sechstagekrieg besetzt, haben immer betont, vollkommen unabhängig welcher politischer Couleur sie waren, dass das Jordantal von strategischer Bedeutung für Israel ist. Man sagt, das soll unsere östliche Grenze nach Jordanien sein. Wir müssen dort die Kontrolle haben, um die Sicherheit des Landes gewährleisten zu können. Was Benjamin Netanyahu nun mit der Annexion des Jordantales erreichen will, denn nichts anderes ist das, ist natürlich, dass er das Ganze dann offiziell zum Staatsgebiet Israels machen würde. Die Siedler, die dort leben im Jordantal, die israelischen Siedler, wären damit auf israelischem Staatsgebiet. Das ist eine Forderung, die es aus dem nationalen Lager schon lange gibt, auch von den Siedlervertretern natürlich, auch aus Netanyahus eigener Likud-Partei. Vergangene Regierungen haben aber immer davor zurückgeschreckt, auch Netanyahu hat lange davor zurückgeschreckt, Teile des Westjordanlandes zu annektieren, denn der Aufschrei der internationalen Staatengemeinschaft wäre groß. Offenbar denkt man in Tel Aviv oder in Jerusalem bei der Regierung nun, dass es jetzt besser sein könnte, dass also die US-Regierung von Donald Trump einem solchen Schritt aufgeschlossener wäre als vorher. Was Netanyahu sich ganz konkret persönlich davon erhofft, ist Rückenwind im Wahlkampf. In einer Woche wird in Israel gewählt und es sieht nicht so gut aus für ihr Israels Langzeitpremier Netanyahu.
Sie haben es schon angedeutet, da steckt auch Wahlkampftaktik dahinter. Welche Wähler will Netanyahu damit erreichen oder überzeugen?
Ja, natürlich gibt es gerade im rechtsnationalen politischen Spektrum Israels viele Leute, die jetzt zum Beispiel siedlerfreundliche politische Gruppierungen wählen, die Neue Rechte zum Beispiel. Die Leute, die jetzt vielleicht überlegen, okay, dann können wir auch direkt Netanyahu wählen, denn der verspricht uns jetzt das, was wir uns schon lange erhoffen. Allerdings muss man sagen, in diesem Parteienblock wären die Stimmen ja sowieso gewesen, also in jenem Block, mit dem Netanyahu nach der Wahl regieren will. Das heißt, eigentlich wäre das nur eine Verschiebung innerhalb seines Lagers, die zwar mit dazu beitragen könnte, dass seine Likud-Partei am nächsten Dienstag stärkste Kraft wird, die aber letztlich ihm, wenn es darum geht, eine Regierungsmehrheit in Israel zu bekommen, deshalb muss ja neu gewählt werden, weil Netanyahu nach der letzten Wahl im April das eben nicht zustande bekam, eine Parlamentsmehrheit, da würde dieser Schritt wenig helfen. So wird es hier auch von den politischen Beobachtern und Kommentatoren gesehen. Und viele zweifeln auch daran, dass Netanyahu das dann wirklich machen würde, das Jordantal und das nördliche Ufer des Toten Meeres zu annektieren. Von leerer Rhetorik spricht die Opposition in Israel, von inhaltsarmen Ankündigungen, die sowieso nicht umgesetzt werden würden, sprechen die Kommentatoren in den Zeitungen. Also bisher scheint Netanyahus Taktik da nicht wirklich aufzugehen. Das Ganze wird hier eher als plattes Wahlkampfmanöver gesehen.
Sie haben es auch schon angedeutet, dass die Chancen für eine Mehrheit nach der Wahl für Netanyahu eher schlecht sind. Warum macht er dann solche Ankündigungen?
Er versucht natürlich unbedingt, seine Likud-Partei zur stärksten Kraft bei den Wahlen werden zu lassen. Geht es ihm um jede Stimme. Und er hofft dann eben im Anschluss an die Wahlen, weil er stärkste Kraft ist, auch den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen, unabhängig davon, wie seine Aussichten dann auf eine Koalitionsbildung sind. Ich will es erst einmal versuchen, das scheint mir Netanyahus Credo zu sein. Aber natürlich könnte er, wenn er es schafft, im Amt zu bleiben, hinter solche konkreten Versprechungen, wie er sie nun gestern eben mit Bezug auf das Jordantal gemacht hat, auch nicht mehr unbedingt zurück. Und man muss eins sehen, ein solcher Schritt israelischer Annexion besetzter Gebiete hätte natürlich für Israel diplomatisch erst einmal die Gefahr einer Isolation, die da drohen würde, dass also die internationale Staatengemeinschaft sagt, so geht es nicht. Die Palästinenser haben schon angekündigt, sowas werden sie auf gar keinen Fall akzeptieren, sprechen von einem Kriegsverbrechen, wenn Netanyahu das machen sollte. Also die Bemühungen um einen Frieden im Nahen Osten wäre ein solcher Schritt sicherlich nicht dienlich.
Hintergründe zur Ankündigung von Israels Premierminister Netanyahu, das Jordantal zu annektieren, von Tim Assmann aus Tel Aviv. Zitat: Flüchtlinge in der Ägäis drohen zum Spielball der Machtinteressen der Türkei, Griechenlands und der EU-Staaten zu werden. Ihr Rechtsanspruch auf Schutz wird systematisch ignoriert. Zitat Ende. Mit diesen Worten hat der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl heute die Situation auf den griechischen Inseln kritisiert. Und sowohl die EU als auch Griechenland aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sich die Lage entschärft. Laut Pro Asyl sitzen derzeit 25.000 Migranten fest. Fast die Hälfte von ihnen sei minderjährig und Besserung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil, auf den griechischen Inseln kommen immer mehr Migranten an. Griechenland-Korrespondent Michael Lehmann berichtet über teils dramatische Zustände und Drohungen aus Ankara, die alles noch schlimmer machen könnten.
Polizisten und viel Sicherheitspersonal sollen auf Lesbos rund um das umstrittene Flüchtlingslager Moria für Ruhe und halbwegs Ordnung sorgen. Routine ist zu spüren, auf Frust und Resignation. Gerade kommen täglich einige hundert neue Migranten dazu. Der Druck im Lager steigt. Rachel Ellis von der Schweizer Hilfsorganisation SAO sorgt sich um die Betreuung von Flüchtlingsfrauen außerhalb des Lagers und sagt, vielen kann medizinisch überhaupt nicht mehr richtig geholfen werden. Für die, die jetzt neu ankommen, ist es absolut unmöglich, einen Termin im Krankenhaus zu bekommen. Und das heißt ganz praktisch, dass chronische Erkrankungen weitgehend unbehandelt bleiben. Das gilt sogar für Krebs, weil es keine Diagnose geben kann und somit auch Flüchtlinge keine Rezepte mehr bekommen für das, was sie eigentlich bräuchten. Mit fast 10.000 Bewohnern, Flüchtlingen hinter Stacheldraht, ist Moria auf Lesbos seit dem Wochenende noch einmal extremer überfüllt als bislang schon. Darunter sind weiterhin auch viele Kinder. Die Lage auf den Inseln Samos oder Kos ähnlich dramatisch. Mehr als 8.000 Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan oder Afrika sind alleine im August neu auf die griechischen Inseln geflüchtet. Und es könnten demnächst noch sehr viel mehr Syrer dazukommen. So drohte es der türkische Präsident Erdogan letzte Woche an. Er will den Druck erhöhen auf die europäische Gemeinschaft, fordert mehr Geld für die Versorgung von syrischen Flüchtlingen in der Türkei im Rahmen des EU-Türkei-Deals. Das passiert entweder oder wir müssen die Tore öffnen. Entweder geben sie uns Unterstützung oder Entschuldigung, es gibt nur diese Chance. Wir werden die Last nicht alleine tragen. Die im Juli neu gewählte griechische Regierung hatte schnelle Besserung bei der Versorgung der Flüchtlinge auf den Inseln versprochen. Davon ist noch nichts zu spüren, sagt Theodoros Alexelis vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Er muss auf gute Zusammenarbeit mit den Behörden bauen. Wir haben Leute, die eigentlich die Insel verlassen durften als anerkannte Asylbewerber, aber sie haben keine Chance. Es gibt auf dem Festland für sie keine Unterkünfte. Die Regierung und der Ministerpräsident Mitsotakis sagt, es gebe immer noch genug Platz auf dem Festland für neue Migranten. Hunderte Flüchtlinge werden zurzeit täglich mit Schiffen von den Inseln nach Athen gebracht. Trotzdem sind auf Samos, Kos oder Lesbos die Zustände für Flüchtlinge noch einmal dramatischer geworden. An den ersten Hilferuf an andere Länder in Europa gab es von der neuen griechischen Regierung vor wenigen Tagen. Sie will zunächst vor allem an die Einlösung ihrer Wahlversprechen gehen und es aus eigener Kraft schaffen.
Der Bericht von Michael Lehmann über die Situation von Migranten auf den griechischen Inseln. Wir gehen nochmal in die USA. Wenn der Technikgigant Apple seine neuen Produkte präsentiert, dann ist das in den vergangenen Jahren fast immer wie eine Offenbarung gewesen. Der Hype ist inzwischen ein bisschen abgeflaut, aber trotzdem ist es immer noch ein Event, wenn Apple traditionell Mitte September das neue iPhone und andere Geräte im Steve Jobs Theater im kalifornischen Silicon Valley präsentiert. Gestern Abend war es wieder soweit. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Neben einem neuen iPhone hat der Konzern seinen neuen Streaming-Dienst vorgestellt. Was hat es damit auf sich?
Ja, ab November steigt Apple ein ins Streaming-Geschäft mit Apple TV Plus. Es soll dann exklusive Inhalte über die Apple TV-App, die es jetzt schon gibt, geben und auch die Möglichkeit, einzelne Bezahlsender direkt zu abonnieren, in den USA zum Beispiel HBO. Und damit geht Apple dann in direkte Konkurrenz zu Streaming-Giganten wie eben Netflix, Amazon oder auch Disney, der demnächst auch einen Streaming-Dienst startet.
Wie sind denn die Chancen für Apple, sich gegen diese Konkurrenz zu behaupten?
Also das Angebot, das wird erstmal ein bisschen magerer sein, nicht ganz so umfangreich wie bei den anderen. Da muss Apple erst noch Boden gut machen. Amazon und Netflix sind ja auch schon ziemlich etabliert und weit verbreitet. Das wird ein ziemlich harter Konkurrenzkampf, aber der Konzern steigt mit einem sehr günstigen Preis von nur $4,99 pro Monat ein und ist damit wesentlich günstiger als zum Beispiel Netflix. Und wer ein neues iPhone oder ein iPad kauft, der soll den Dienst erstmal ein Jahr lang umsonst dazu bekommen. Da hoffen die Manager eben auf einen Klebeeffekt, dass die Nutzer danach dann auch dabei bleiben.
Warum steigt Apple da jetzt ein? Wandelt sich das Unternehmen vom Elektronik- zum Unterhaltungskonzern?
Ja, also das Geschäft mit dem wichtigsten Produkt, eben dem iPhone, und das läuft nicht mehr ganz so gut wie früher. Es ist zwar nach wie vor das wichtigste Produkt von Apple, der Anteil am Konzernumsatz ist aber von 2/3 auf die Hälfte gesunken. Der Handymarkt, der ist gesättigt und die technischen Innovationen, die sind auch nicht mehr so aufsehenerregend wie noch vor einigen Jahren. Und da möchte Apple jetzt eben unabhängiger werden vom Smartphone-Geschäft und die Dienstesparte ausbauen. Dazu gehören bislang schon der App Store und die iCloud und auch Finanzdienstleistungen mit Apple Pay und der Apple Card. Und das läuft auch ganz gut. Der Umsatz dieser Dienstesparte hat im dritten Geschäftsquartal um 12% zugelegt. Und mit dem neuen Streamingdienst hofft man dann natürlich auf weitere Zuwächse.
Nicht nur Apple-Fans sind nach den Produktpräsentationen erfreut oder enttäuscht. Auch die Anleger an den Börsen schauen immer ganz genau hin. Wie kommt der Strategiewandel von Apple bei denen an?
Also die gutieren, dass Apple die Zukunft im Blick hat und neue Marktfelder erschließt. Und das zeigt sich auch an der langfristigen Entwicklung der Aktie. Die hat seit Beginn des Jahres um 40% zugelegt. Jetzt unmittelbar nach der Produktpräsentation hat sie mehr als 1% gewonnen. Interessanter finde ich da aber, dass die Aktien der Konkurrenten Netflix und Disney unmittelbar nach der Präsentation jeweils mehr als 2% verloren haben. Der deutsche Aktienindex DAX liegt heute 0,8% im Plus bei 12.360 Punkten.
Vielen Dank, Lena Stadler.